lesen heute ab Vers 21. Darf ich bitten, dass jemand vorliest bis zum Schluss des Kapitels, Vers 48.
Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel. Noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.
Vielen Dank. Wir haben in den vergangenen Bibelklassen gesehen, dass eine wichtige Aufgabe der Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, darin besteht, zu erklären, wie man das Gesetz Mose richtig verstehen muss. Der Herr Jesus greift hier die falschen Auslegungen der Pharisäer und all der anderen Parteien in Israel an. Er ist der Einzige, der das Gesetz wirklich umgesetzt hat. Darum sagt er ja auch in Matthäus 5, Vers 17, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Galater 4 sagt uns, dass der Herr Jesus in der Fülle der Zeit gekommen ist, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die, welche unter Gesetz waren, freikaufte. Jetzt, in der Zeit von Matthäus 5 bis 7, sind wir also immer noch im Zeitalter des Gesetzes. Das Zeitalter des Gesetzes, das begonnen hatte mit dem Bund Gottes mit Israel am Sinai, 2. Mose 19, dieses Zeitalter des Gesetzes hielt an bis auf den Tod des Herrn Jesus am Kreuz. Römer 10, Vers 4, Christus, der Messias, ist des Gesetzes Ende. Dort kommt es zum Abschluss und mit seinem Tod hat er die, die unter Gesetz sind, von dem Gesetz losgekauft, sagt Galater 4. Aber hier stehen wir noch unter Gesetz und der Herr Jesus erklärt, wie man das Gesetz richtig verstehen muss. In Vers 21 nimmt er Bezug auf das sechste Gebot der 10 Gebote und dann ab Vers 27 auf das siebte Gebot. Und anhand dieser zwei Beispiele zeigt er, wie man das Gesetz richtig auslegen muss. Er wendet sich also gegen diese Auffassung unter Rabbinern, die besagt, das Gebot, du sollst nicht töten, ist erst dann übertreten, wenn man einen Menschen wirklich umgebracht hat. Aber der Herr Jesus sagt, nein, dem Grundsatz nach ist das Gebot schon gebrochen in seinen Anfängen im Herzen. Und darum ist sehr darauf zu achten, wie der Herr spricht. Er sagt in Vers 22, nachdem er eben zitiert hat aus 2. Mose 20, Vers 13, das sechste Gebot, du sollst nicht töten, sagt er, ich aber sage euch. Ich habe auch schon darauf hingewiesen, diese Art zu sprechen war völlig umwerfend damals im Judentum. Denn es war üblich, dass Rabbiner, wenn sie gepredigt oder ausgelegt haben, sich ständig auf ältere Rabbiner bezogen haben und in ihrem Namen gesprochen haben. Und der Herr Jesus zitiert keinen einzigen Rabbiner. Aber er sagt, ich sage euch. Und da haben die Menschen gemerkt, er spricht in eigener Autorität. Und das war so auffällig, dass es eben am Schluss der Bergpredigt heißt, in Kapitel 7, Vers 28, und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da staunte die Volksmenge sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat. Gewalt oder Autorität. Und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Und nun erklärt der Jesus, jeder, der seinen Bruder ohne Grund zürnt, ist dem Gericht verfallen. Das steht nicht in allen Bibelübersetzungen ohne Grund, nicht wahr? Und zwar ist das eben eine Mehrheitstextlesart. Es ist ja so, wir haben ungefähr 5860 griechische Handschriften vom Neuen Testament. Und der größte Teil davon, Der allergrößte Teil, sagen wir 90%, zeigt eine unglaubliche Übereinstimmung. Und dann gibt es eine Minorität, die gewisse Abweichungen haben. Im Größten stimmen auch die überein mit den anderen. Aber dort gibt es einige Abweichungen, das ist der Minderheitstext. Und der Mehrheitstext, der stützt ohne Grund. Und man kann mit starken Argumenten zeigen, dass der Mehrheitstext effektiv den Urtext wiedergibt. Und darum ist es also mit dabei, der jeder, der seinen Bruder ohne Grund zürnt, nicht wahr? Mose, als er vom Berg herabkam und gesehen hat, wie Israel, kaum hatten sie den Bund geschlossen mit dem Herrn und gesagt, alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Gott hat mündlich die 10 Gebote verkündigt und das erste Gebot sagt, keine anderen Götter, das zweite, keine Standbilder verehren. Und wir lesen in 2. Mose 32, dass Mose zornig war und dann auch die Tafeln zerschlagen hat. Aber dieser Zorn war ein heiliger Zorn. Er war zornig auf seine Brüder, aber es war wirklich ein heiliger Zorn. Und hier sagt der Herr, jeder, der seinen Bruder ohne Grund zürnt, der ist bereits dem Gericht verfallen. Aber jetzt sehen wir da drei Stufen. Zweite Stufe ist was? Können wir das zusammentragen?
Wer seinem Bruder sagt, Raka, das heißt Dummkopf übersetzt, wer denn die zweite?
Jawohl, der ist
dem Hohen Rat.
Dem Hohen Rat, dem Synedrium oder Sanhedrin, ist er verfallen. Genau. Und die dritte Stufe? Ja, wer seinem Bruder sagt, du Narr, das ist übrigens ein Ausdruck im Griechischen, der bedeutet auch eben Gottloser. Und der ist dann der Hölle des Feuers verfallen. Merken wir diese Steigerung. Der erste ist dem Gericht verfallen, der zweite dem Sanhedrin und die dritte Stufe der Hölle. Ich muss erklären, was gemeint ist mit dem Gericht. Der oberste Gerichtshof in Israel war der Sanhedrin. 71 Männer unter der Leitung von Nummer 71, das war der Hohepriester. Und die tagten im Tempel. Bis ins Jahr 30 waren die in der Halle der behauenen Steine, gerade in der Südostecke des innersten Vorhofes. Aber ab dem Jahr 30 sind die dann ausgezogen und haben ihren Sitz genommen in der königlichen Säulenhalle, ganz im Südteil des Tempelplatzes, in dieser prächtigen Basilika, dort in der Südostecke. Aber es gab an verschiedenen Orten im Land Israel gab es ein Gericht, ein örtliches Gericht, das eben dem Sanhedrin unterstellt war. Und darum, was hier zuerst gemeint ist, ist dem Gericht verfallen, das meint dem Ortsgericht. Und die zweite Stufe, dem obersten Gericht. Und die dritte Stufe, dem göttlichen Gericht, der Hölle. Ja, das ist eine Frage.
Wieso steht hier Hölle des Feuers und nicht dem Feuer der Hölle?
Also hier steht... Ach so.
Der Hölle des Feuers und nicht mit dem Feuer der Hölle.
Das ist ein Hebraismus. Eine typische hebräische Redewendung. Und zwar ist es so, im Hebräischen gibt es relativ wenige Eigenschaftswörter, Adjektive. Adjektiv ist gut, schön, grau und so weiter. Ja, das sind Adjektive. Und es gibt relativ wenige und im Hebräischen drückt man sehr oft ein Adjektiv aus mit einem Substantiv im Genitiv angehängt. Also zum Beispiel der Sohn der Liebe oder der Sohn seiner Liebe, das bedeutet der geliebte Sohn. Oder so kommt das vor in Kolosser 1, nicht wahr? Der Jesus wird so genannt. Und in Hebräer 1 lesen wir von dem Wort seiner Macht, dass der Herr Jesus alles trägt, die ganze Schöpfung, durch das Wort seiner Macht. Das bedeutet auf Deutsch, durch sein mächtiges Wort. Und jetzt Hölle des Feuers bedeutet die Feuerhölle. Also, ob du jetzt das so drehst, der Sinn ist ein bisschen anders, ja? Aber die Hölle des Feuers, das ist also die feurige Hölle. Und es ist so, im Neuen Testament, da haben wir ja alles auf Griechisch, aber das Neue Testament benutzt ein Griechisch, das sehr stark vom Hebräischen geprägt ist. Nicht wahr? Fast alle Schreiber im Neuen Testament waren Juden, außer Lukas, der das Lukas-Evangelium, die Apostelgeschichte geschrieben hat. Aber auch er war als Nichtjude so zu Hause im Judentum, dass eben auch sein Evangelium, auch die Apostelgeschichte ganz stark von der jüdischen Welt und dem jüdischen Denken geprägt ist. Und nun ist es so, für die damaligen Ohren war eben so eine hebräische Ausdrucksweise würdiger. Wenn man sagte, das Wort seiner Macht, das war ein würdigerer Ausdruck als einfach sein mächtiges Wort. Oder der Sohn seiner Liebe. Natürlich hätte man schreiben können, der geliebte Sohn. Aber der Sohn seiner Liebe, das hat so einen würdigen Klang. Und darum hat der Heilige Geist das so inspiriert. Ja, jetzt haben wir also gesehen, diese drei Stufen. Vielleicht noch ein Hinweis, dieses Ortsgericht, das gab es auch in Jerusalem, obwohl es ja dort den Sanhedrin gab. Und das war angesiedelt auf dem Ofel, also gerade südlich vom Tempelplatz. Die schon mal in Jerusalem waren, die haben bestimmt gesehen, wo der Zugang zur schönen Pforte ausgegraben worden ist. Mit diesen originalen Treppen aus dem Felsen herausgeschlagen, die zum Haupteingang, zum Doppeltor zur schönen Pforte führen. Gerade daneben, auf der rechten Seite, gab es ein Haus, ein öffentliches Ritualbadhaus, wo die Leute sich zuerst reinigen konnten, bevor sie zum Tempel gingen. Und gleich daneben hat man ein Gerichtsgebäude ausgegraben. Und dieses Gerichtsgebäude war eben quasi ein Gericht auf der Stufe eines Ortsgerichtes. Und ich habe mir dann überlegt, wie ist das hier gebaut? Ich habe die Linie dann ausgezogen von den Seitenmauern, die man archäologisch eben belegen konnte, ausgegraben hat und habe das raufgezogen und habe gesehen, es gibt eine gerade Linie bis zu dem Haus der behauenen Steine im innersten Vorhof, wo der Sanhedrin ja bis im Jahr 30 war. Also architektonisch wurden die Gebäude so ausgerichtet, um zu zeigen, das Ortsgericht ist in völliger Übereinstimmung mit dem Sanhedrin, der einfach viel höher ist. Oben auf dem Tempelberg, das ist unten auf dem Ofel, das heißt dem Südabhang des Tempelberges. In einer Linie. Aber eben hatte weniger Kompetenz. Und warum macht der Herr diese Abstufung? Er zeigt, dass nicht jede Sünde genau gleich ist. Ich war jemanden ermorden. Natürlich ist das schlimmer, als jemandem ungerecht innerlich zürnen. Also, wenn es vollzogen ist, das ist schlimmer, aber er macht klar, aber bereits, wenn eben dieser ungerechte Zorn im Herzen da ist, im Grundsatz ist das sechste Gebot gebrochen. Aber ganz wichtig, der Herr stellt nicht jede Sünde auf die gleiche Stufe. Und das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt nämlich Leute, die sagen, eigentlich kann man nicht sagen, eine Sünde könnte schlimmer sein als die andere. Aber die Bibel macht einen Unterschied. Warum gab es unter dem Gesetz die Todesstrafe bei vollzogenem Mord? Aber wenn jemand, sagen wir, in einer Sache gelogen hatte, das war auch Sünde. Und jede Sünde ist vor Gott schwerwiegend. Und jede Sünde führt letztlich zur ewigen Verlorenheit. Aber Gott macht einen Unterschied und darum musste unter Gesetz, einer, der gelogen hatte, der durfte nicht hingerichtet werden. Also wenn man alle Sünden auf die gleiche Stufe stellt, bringt das sogar eine Gefahr. Ich habe das oft von Christen gehört. Ist eigentlich gar kein Unterschied. Alle Sünden sind gleich. Nein, das hat eine praktische Folge. Wenn man so denkt, dann ist es nicht so, dass dann gewisse Sünden aus dem Alltag, dass die plötzlich so schwer gesehen werden wie Ehebruch oder Mord, sondern umgekehrt. Ehebruch und Mord wird runtergetan auf das Niveau von Sünden im Alltag. Also es ist genau der gegenteilige Effekt. Es führt zu einer Verharmlosung von Sünde. Aber der Herr macht klar, das ist eine Stufe, zürnt. Und dann die zweite Stufe ist, seinem Bruder sagen, Raka. Raka heißt, wie schon erklärt worden ist, auf Deutsch Dummkopf. Ich kann es noch etwas genauer erklären. Das Wort Rak auf Hebräisch heißt nur. Und es ist sogar verwandt mit der Wurzel Raka, das heißt Blätten dünn schlagen. Und darum ist Rak nur, das ist eben so wenig, ja? Wie wenn etwas ganz, ganz dünn, sagen wir Metall oder was auch immer, ganz dünn ausgewalzt oder dünn geschlagen ist. Und Raka, das ist gewissermaßen der dünne Kopf. Der Kopf ist so dünn, dass da kein Gehirn dazwischen Platz hat. Das bedeutet das. Du bist einfach blöd, dumm. Das bedeutet Raka. Aber die dritte Stufe ist du Narr. Aber es hat eben dieses Wort, das der Herr verwendet, bedeutet gleichzeitig Tor und zwar Gottloser. Und das ist noch schlimmer, wenn jemandem die intellektuellen Fähigkeiten abgesprochen werden, die er hat, ist das übel. Das ist eben Raka. Aber jemand, der ein Leben der Hingabe an den Herrn lebt, und man bezeichnet ihn als gottlos, das wird von Gott noch schwerer beurteilt. Und darum kommt dann eben diese dritte Stufe, du Gottloser, er ist der Hölle des Feuers verfallen. Übrigens das Wort Hölle, wie lautet das im Grundtext? Das wissen, ja da kommt es ja schon, Gehenna. Gehenna, das ist eigentlich gar nicht griechisch. Aber es steht so im griechischen Text, kommt 12 Mal im Neuen Testament vor. Und das ist eigentlich ein hebräischer Ausdruck. Gehenna ist einfach griechisch, so ein bisschen griechisch ausgesprochen, das hebräische Gehenna. Und das heißt Tal Hinnom. Gehenna oder Gehinnom, das ist ein Tal außerhalb der Altstadt von Jerusalem. Sehr markant eingeschnittenes Tal, das verläuft so im rechten Winkel ins Kidron-Tal, hinunter bei der Davidstadt. Und dort war ursprünglich der Ort, wo Götzendiener dem Baal Kinder geschlachtet und geopfert hatten. Aber von König Josia lesen wir, dass er mit diesem Götzendienst aufgeräumt hatte und so hat er dieses Tal verunreinigt. Lesen wir die Geschichte von Josia. Es wird beschrieben in 2. Chronika und in 2. Könige. Und dann hat er da die Möglichkeit eingerichtet, um Unrat zu verbrennen. Darum lesen wir auch später in der Zeit von Nehemia, das Tor, das Misttor, das Sha'a Ashpot, das ist das Tor des Abfalls. Wenn man da hinausgeführt hat, das war ein Zugang zum Hinnom-Tal. Da wurde also der Unrat verbrannt und so gab es dort ein beständiges Feuer. Außerhalb von Jerusalem, der Stadt des Friedens. Und so wurde dieses Tal eben zum Bild für die Hölle und dem ewigen Feuer. Und darum im Neuen Testament dieser Ausdruck Tal Hinnom, Gehenna, bedeutet die Hölle und ist hier diese dritte Stufe. Und dann erklärt der Herr gleich im Anschluss an diese drei Stufen, wenn man im Tempel eine Gabe, eine Opfergabe darbringt, man geht zum Altar und plötzlich wird einem bewusst, ja, zwischenmenschlich ist ja etwas überhaupt gar nicht und nicht geregelt. Das heißt hier, du erinnerst dich, dass dass dein Bruder etwas wider dich habe. Ja, das sind ja eben solche Dinge. Man hat ihn als Dummkopf oder als Gottloser bezeichnet. Und dann sagt der Herr, dann muss zuerst das Zwischenmenschliche geordnet werden, bevor man Gott eben eine Opfergabe darbringen will. Und der Herr sagt, lass deine Gabe dort beim Altar, geh zu deinem Bruder, versöhne dich mit deinem Bruder. Ich glaube, wenn man jemanden ermordet hat, dann kann man das nicht mehr wieder gut machen. Aber das sind eben Sünden, die im Grundsatz schon das sechste Gebot gebrochen haben, aber wo man noch was reparieren kann. Und da sagt der Herr, da muss aber repariert werden. Und das Interessante ist, er sagt dann, gehe hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Das Wort versöhnen hier ist dia lasso. Alasso heißt einfach versöhnen. Ich kann vielleicht kurz erklären. Alasso ist eigentlich das Wort für wechseln. Zum Beispiel Geld wechseln. Sagt man alasso. Und dann mit einer verstärkten Silbe, kat alasso, kann man sagen, versöhnen. Und was geschieht? Kat alasso ist einfach herab, austauschen. Kat alasso. Das ist dann im weiteren Neuen Testament das übliche Wort für Versöhnung, für Versöhnen. Da wird ein Feind umgewandelt in einen Freund. Also nicht Geld wird gewechselt, aber ein Feind wird gewechselt, umgewechselt in einen Freund. Das ist der Ausdruck, der verwendet wird, wenn es geht um die Versöhnung mit Gott. Katalasso. Und wir können vielleicht aufschlagen, 2. Korinther 5, die große Stelle über die Versöhnung mit Gott. Kann uns jemand vorlesen, 2. Korinther 5, Vers 18.
Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus, und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott.
Ja, da haben wir jetzt also ein paar Mal das Wort versöhnen. Und also, um ganz genau zu sein, in Vers 19, die Welt mit sich selbst versöhnend, das ist das Wort katalasso. Und auch, wo das Verb nachher vorkommt, ist es katalasso. Und das ist sehr wichtig. Wir Menschen mussten mit Gott versöhnt werden. Nicht Gott mit uns. Er war nicht unser Feind. Aber wir waren von Natur aus Feinde, sagt Römer 5, die ihren eigenen Weg gingen und Gott den Rücken zugekehrt haben. Und darum werden wir aufgerufen hier in Vers 20, lasst euch versöhnen mit Gott. Nicht Gott muss sich versöhnen mit uns. Wir müssen mit ihm versöhnt werden. Und jetzt, das war ein kleiner Umweg, um eben zu erklären, hier in Matthäus 5 haben wir nicht Katalasso, sondern dia lasso. Und dieses dia, ganz wörtlich durch oder zwischen, durch, das drückt aus, dass zwei Seiten getauscht werden müssen. Oft ist es eben so, dass Konflikte unter uns Menschen oder auch unter Geschwistern in der Gemeinde sind so, dass auf beiden Seiten ein Problem ist. Nicht wahr? Wir haben hier gelesen, du erinnerst dich, dass dein Bruder etwas gegen dich habe. Aber es ist dann schon so, dass beim anderen war auch ein Problem. Und der Herr sagt, gehe hin und versöhnt euch quasi miteinander. Beiden Seiten muss versöhnt werden. Beide Seiten müssen umgewandelt werden. Und dann kann man Gott dienen in der Anbetung. Aber für Gott wird nie Dialasso gebraucht, weil er eben nicht mit uns versöhnt werden musste, sondern nur wir mit ihm. Ja, jetzt ist dahin eine Frage, Bemerkung. Sonst gehen wir gleich weiter. Und der Herr fügt nochmals eine Belehrung an. Und zwar ab Vers 25 sagt er, wenn man mit einer Gegenpartei verfeindet ist und ist aufgeboten, vor Gericht zu erscheinen, dann ist es natürlich noch die Möglichkeit, bevor man beim Richter ist, eine zivilrechtliche Lösung zu finden. Darum sagt der Herr, willfahre deine Gegenpartei schnell, während du mit ihr auf dem Weg bist. Das heißt, auf dem Weg zum Richter. Damit nicht etwa die Gegenpartei dich dem Richter überliefere und der Richter dich dem Diener überliefere und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dannen herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Oder Quadrans, das ist eine ganz kleine Münze von damals. Ja, hier spielt der Herr an auf das Problem. Er ist als Messias gekommen, in Israel aufgetreten. Und das Matthäusevangelium zeigt uns von einem Kapitel zum anderen wie ein roter Faden, der fortschreitet, wie immer mehr offenbar wird, dass die Masse von Israel ihn verwirft, als Messias. Und damit macht sich Israel schuldig vor Gott. Denn es wurde ganz klar gesagt in 5. Mose 18, Vers 15, wenn der Messias, der Prophet, kommt, muss Israel auf ihn hören, auf alles, was er sagen wird. Und wer nicht auf ihn hört, von ihm wird Gott es fordern. Und so sagt der Herr hier, solange du noch nicht vor dem Richter bist, ist Gelegenheit, dich mit der Gegenpartei zu versöhnen und zurechtzukommen. Also auch hier haben wir jetzt einen feinen Hinweis auf das Problem Israels damals, dass ein Konflikt da war. Und dieser Konflikt hat sich weiterentwickelt und führte tatsächlich zum Bruch des sechsten Gebots. Denn der Messias wurde schließlich ermordet. Aber der Herr sagt, jetzt wäre noch Gelegenheit, zurechtzukommen, bevor dann eben das Gericht über dich kommt. Und es wird ein Gericht sein, gnadenlos, bis du den letzten Quadrans bezahlt hast, den letzten Pfennig. Und so ist es geschehen. Der Messias wurde ermordet im Jahr 32, aber im Jahr 70 kamen die Römer und zerstörten Jerusalem und den Tempel. Und das jüdische Volk wurde schließlich aus seinem Land herausgerissen, der Staat Israel ging unter und alle Völker zerstreut. Ständig verfolgt. Und jetzt können wir aufschlagen in Jesaja 40. Dort haben wir ein endzeitliches Wort im Blick auf Israel. Jesaja 40, 1 und 2, kann das jemand vorlesen?
Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist. Denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden.
Danke. Also, hier ruft Gott auf, dass Israel getröstet werden soll. Und zwar, weil dieses Volk so viel Schreckliches erlebt hat. Und da wird gesagt in Vers 2, rufet ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand des Herrn Zwiefältiges empfangen hat für alle ihre Sünden. Und das muss man jetzt parallel sehen mit dem, was der Herr sagt, eben du wirst vom Richter, dem Diener überliefert, ins Gefängnis geworfen und du wirst dort bleiben, bis du quasi abbezahlt hast. Und so wird also die ganze Zeit der Zerstreuung Israels und der Leiden und der Nationen wird gesehen als quasi ein Büßen, ein irdisches Büßen wegen der Verwerfung des Messias. Das ist aber jetzt ganz wichtig, da handelt es sich um ein irdisches Gericht. Das ist nicht das gleiche wie das ewige Gericht in der Hölle. Ein irdisches Gericht ist ein Gericht, das ein Ende hat und eine bestimmte Zeit. Aber das Gericht im Jenseits, das nennt der Herr Jesus ganz ausdrücklich, Matthäus 26, ewige Pein. Im gleichen Vers sagt er ewiges Leben und sagt ewige Pein. Können wir das kurz aufschlagen? Matthäus 25, Vers 46.
Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben.
Jawohl, ewige Strafe oder ewige Pein. Und als Gegensatz das ewige Leben. Die Irrlehrer der Allversöhnung, die sagen, die Verdammnis sei nicht ewig. Aber da steht ja ewig. Sie sagen, das Wort ewig bedeutet nicht ewig. Okay? Hier in diesem Vers haben wir, was man in der Linguistik nennt, eine Opposition. Wenn zwei Ausdrücke im Kontrast zueinander stehen. Die ewige Pein, das ewige Leben. Wenn einer behauptet, die ewige Pein sei nicht ewig, dann wäre das ewige Leben auch nicht ewig. Das wäre ja ein Jammer. Ja? Da wären wir so weit wie die Animisten. Unter den Stammesreligionen in Afrika und auch anderswo in der Welt, bei den Indianern und so, ist das ganz verbreitet. Die glauben zwar an ein Weiterleben nach dem Tod, aber sie glauben, dass eine Seele nur so lange existiert, wie man im Stamm sich noch ihren Namen erinnern kann. Und das sind ja meistens schriftlose Kulturen. Und die sind natürlich sehr gedrillt, dass sie eben Stammbäume besser kennen, auswendig, als wir, mit Schrift. Ich glaube, wenn irgendjemand fragt, ja, wie viele Generationen weißt du noch zurück? Großvater, ja, Urgroßvater vielleicht. Und dann wird bei vielen wird es schon schwierig. Außer sie seien überzeugte Ahnenforscher, ja? Das gibt es auch. Aber... Und jetzt noch unterstützt mit Genforschung, nicht wahr? Aber das hört schon bald auf. Und bei denen, die merken sich das, aber der Moment kommt, wo dann trotzdem eben Vorfahren vergessen gehen und dann glauben sie, werden sie ausgelöscht. Das sind nicht die glücklichen Heiden. Das sind Elend. Also sie glauben zwar ein Weiterleben nach dem Tod, aber dann kommt der Moment und schließlich gibt es ausgelöscht werden. Aber die Bibel macht klar, es gibt kein ausgelöscht werden. Es gibt ein ewiges Leben und es gibt eine ewige Pein. Die Existenz des Menschen geht ewig weiter. Aber eben, das Gericht, das Gott ausübt in der Weltgeschichte über Israel als auserwähltes Volk, aber auch über die anderen Völker, wir haben viele Prophezeiungen im Alten Testament besonders über Gerichte, über ganz bestimmte Nationen, über Babylon, Persien, Griechenland, Rom, über bestimmte Städte, Tyrus und Sidon und so weiter. Aber diese Gerichte sind immer zeitlich beschränkt. Und das ist sehr wichtig, weil Allversöhner oft dann solche Verse nehmen aus dem Alten Testament, wo es heißt, dass Gott nicht ewiglich zürnt. Seht ihr? Die ewige Pein ist eben nicht ewig, Gott zürnt nicht ewig. Aber das sind samt und sonders solche Stellen, die sich beziehen auf Israel. Dass Gott Israel nicht ewig als Nation hier auf Erden richtet, sondern dass diese Zeit des Gerichts ein Ende hat. Und darum haben die Propheten im Alten Testament vorausgesagt, es kommt die Zeit, wo Gott sein Volk wieder sammeln wird, aus aller Welt, und er wird sie zurückführen in ihr Land und sie werden den Staat wieder gründen. Und wir sehen heute die Erfüllung. Und darum werden diese Worte jetzt ganz, ganz, ganz aktuell. Und erst recht nach der Entrückung der Gemeinde, wenn dann die große Erweckung in Israel stattfinden wird, 144.000 kommen zum Glauben und dann sogar ein Drittel der Nation, und dann wird sich das so erfüllen. Tröstet, tröstet mein Volk. Händel hat das so wunderbar vertont im Messias. Tröstet. Ja? Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems. Ruft ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet ist. Und wenn man diese 2000 Jahre ansieht, jüdische Geschichte, es ist furchtbar, was da geschehen ist. Bis ins 20. Jahrhundert. Und es geht weiter. Die ganze Welt hasst Israel. Aber darum werden diese Worte so aktuell. Tröstet, tröstet mein Volk. Ja, sollte man einmal, falls einer Gelegenheit hat, vor der UNO vorlesen. Und sagen, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Sie haben Zwiefältiges empfangen von der Hand des Herrn. Aber es kommt eben die Zeit, wo Gott sein Volk völlig wiederherstellt. Wir sehen die erste Phase davon, aber die Wiederherstellung wird noch weiter gehen mit Israel. Ja, da sind wir von der Bergpredigt auf den prophetischen Heilsplan Gottes gekommen. Wir gehen zurück zu Matthäus 5. Jetzt erklärt der Herr das siebte Gebot. Er hätte ja alle 10 Gebote erläutern können, aber er hat einfach 2 Gebote herausgenommen, um damit klarzumachen, durch das Netz des Gesetzes kommt keiner hindurch. Die Netze des Gesetzes sind so eng, dass jeder Mensch verurteilt werden muss in Gottes Augen als ein Sünder, der unter dem Gericht Gottes steht. Und das will der Herr damit zeigen. Es ist eine falsche Auslegung der Pharisäer, die haben versucht, das Gesetz so auszulegen, dass man am Schluss sagen kann, eigentlich bin ich ein guter Mensch. Ja? Wie dieser reiche Jüngling, der sagt, all diese Gebote habe ich von Jugend an beobachtet. Wie ist das möglich? Das Gesetz war ja gerade gegeben als ein Spiegel, um Israel klarzumachen, ihr seid Sünder. Und wenn Israel das einsieht, dann sollten es alle Völker auch einsehen. Das ist diese Spiegelfunktion der Tora, des Gesetzes, um zu zeigen, wir brauchen einen Erlöser. Und jetzt ist der Erlöser da und die meisten haben ein Problem mit ihm. Und darum sagt der Herr, willfahre mit deiner Gegenpartei, solange du mit ihr auf dem Weg bist. Das ist da in Matthäus 5 noch der Fall. Und jetzt das weitere Beispiel. Du sollst nicht Ehe brechen. 2. Mose 20, Vers 14. Und der Herr sagt, ich aber sage euch, wieder in eigener Autorität erklärt er, was das bedeutet. Und wir müssen uns ja im Klaren sein. Wer hat damals Mose die Tora gegeben? Gott? Ja. Aber der Herr Jesus ist Gott. Er ist der Bundesgott Israels, der Mensch geworden ist. Also das muss man sich klar vor Augen haben. Der damals auf dem Sinai Mose die Tora gegeben hat, steht jetzt da unter den Menschen und erklärt, was das bedeutet, was er damals gegeben hat. Jeder, der eine Frau ansieht, ihr zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Also auch da ist klar, da wo Rabbiner, nicht alle, aber da, wo Rabbiner die Auffassung hatten, dieses Gebot ist erst dann gebrochen, wenn es wirklich zum vollzogenen Ehebruch gekommen ist. In Tat, wir legen daneben. Der Herr zeigt, das beginnt schon vorher. Und im Grundsatz ist es eben schon gebrochen, wenn das im Herzen geschieht. Dazu können wir lesen aus dem Buch Hiob. Das war ein Mann, der ist von seinem eigenen bösen Weg umgekehrt und hat das Zeugnis, dass er eben wirklich Gott treu diente. Und schauen wir mal in Hiob 31, was er da sagt, wie er mit seinen Augen umgegangen ist. Der Zusammenhang ist der, er fragt sich, warum erlebe ich so viel Leiden? Wenn ich mich überlege, da und da und da, ich habe so und so und so gehandelt. Ich habe ja das getan, was Gott will und trotzdem leide ich. Und jetzt eben überlegt er sich zum Beispiel diesen Punkt. Hiob 31, 1 bis 4, kann das jemand vorlesen?
Einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? Denn was wäre dafür die Zuteilung von Gott droben gewesen und das Erbteil vom Allmächtigen in den Höhen? Ist nicht Verderben für den Übeltäter bestimmt und Missgeschick für die, die Unrecht tun? Sieht er nicht meine Wege und zählt alle meine Schritte?
Ja, also Hiob erklärt hier, er hat mit seinen eigenen Augen einen Bund, eine Abmachung gemacht. Meine Augen sind nicht da, um eben falsche Blicke zu werfen. Und er sagt, das war für ihn klar. Wie hätte ich auf eine Jungfrau geblickt, also gemeint ist begehrlich geblickt. Und das war für ihn schon klar, was der Herr Jesus hier deutlich macht. Das beginnt bereits in der Gedankenwelt. In 2. Petrus 2 haben wir einen interessanten Ausdruck. Und zwar muss man den Zusammenhang beobachten. In 2. Petrus 2 geht es um die Christenheit. Eine Prophetie über die Christenheit. Und Petrus sagt voraus, dass es in der Christenheit zu einem riesigen Abfall kommen wird. Und zwar moralisch. Und zwar so, dass die Führer, das Führer in der Christenheit, dass die in Unmoral und Unzucht leben werden und sogar sagen, das ist korrekt so. Das ist gar nichts Falsches daran. 2. Petrus 2, könnte da jemand vorlesen? Vers 13.
Indem sie so den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen, sie halten die Schwelgerei bei Tage für ihr Vergnügen. Als Schmutz und Schandflecken tun sie groß mit ihren Betrügereien, wenn sie mit euch zusammen schmausen. Dabei haben sie Augen voller Ehebruch.
Da haben wir es. Dieser Ausdruck. Augen voll Ehebruch. Weiter.
Sie hören nie auf zu sündigen und locken die unbefestigten Seelen an sich. Sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht und sind Kinder des Fluchs. Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen und sind dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, gefolgt, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte.
Jawohl. Und dann Vers 17.
Diese Leute sind Brunnen ohne Wasser, Wolken vom Sturmwind getrieben, und ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbehalten in Ewigkeit.
Und jetzt kommt's noch.
Denn mit hochfahrenden leeren Reden locken sie durch ausschweifende fleischliche Lüste diejenigen an, die doch in Wirklichkeit hinweggeflohen waren von denen, die in die Irre gehen. Dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden.
Ja, danke. Bis dahin. Also muss ich im Klaren sein, im Zusammenhang von 2. Petrus 2, Vers 1 geht es hier um falsche Lehrer in der Christenheit. Und An diesem Punkt sind wir heute angelangt, dass eben in der evangelischen Kirche so viele Theologen die Meinung vertreten, vorehelicher Verkehr, kein Problem, und alle möglichen von sexuellen Perversionen ist alles möglich, bis hin zur Homosexualität, die man sogar segnen könne. Das ist genau das, was 2. Petrus 2 uns voraussagt. Die bestätigen die Bibel mit ihrem totalen Abfall. Und was haben sie gemacht? Sie haben eigentlich nichts anderes gemacht, als die ganzen Lehren der 68er angeeignet. Und die kann man jetzt sogar so in der EKD lehren heute. Ja, und es ist genau das, sie locken Unbefestigte an und sagen, das geht alles und das war kulturell, das war früher nicht möglich, aber heute geht das und die Bibel verurteilt das gar nicht. Und sie verheißen Freiheit, ihnen Freiheit versprechend, Vers 19, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Ja, und eben dieser Ausdruck, Augen voll Ehebruch. Aber der Herr deckt das alles auf. Sein Wort ist wirklich ein zweischneidiges Schwert, das bis ins Innerste des Menschen vordringt. Und dann sagt der Herr aber weiter, wie man radikal vorgehen soll gegen Dinge, die einem gefährlich werden könnten und zur Sünde verleiten. Und darum sagt er dann in Vers 29, wenn aber dein rechtes Auge dich ärgert, ich muss erklären, ärgern, das griechische Wort bedeutet einen Fallstrick legen. Also irgendeine Falle, wo man drüber stolpert. Also wenn dein Auge Anlass ist, dass du zu Fall kommst, stolperst, sündigst, dann sagt er, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir Nütze, dass eines deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn deine rechte Hand dich, dein Anlass wird zur Sünde, so haue sie ab und wirf sie von dir, denn es ist dir Nütze, dass eines deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. In der Sprachwissenschaft spricht man von dem Phänomen der Stilfiguren. Ganze Bücher über Stilfiguren. Und zwar gibt es ganz verschiedene Arten Ausdrucksweisen in der Literatur. Und eine davon ist hyperbolische Rede. Das ist übertrieben reden, um eine Sache auf den Punkt zu bringen. Ein ganz klassisches Beispiel haben wir dann in Kapitel 7, wenn der Herr sagt, Vers 3, was aber siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, den Balken aber in deinem eigenen Auge nimmst du nicht wahr. Also ein Splitter, das geht im Auge, ein Balken geht offensichtlich nicht. Ja? Aber das ist hyperbolische Rede, also überzogene, übertriebene Rede, das ist eine Stilfigur. Eine Art, wie man sich eben drastisch ausdrücken kann. Und normalerweise verstehen die Leute das auf Anhieb. Ja? Und auch hier ist das eben hyperbolisch. Der Herr meint nicht, dass man jetzt das Auge da aus der Höhle rausholen soll. Aber geh radikal vor. Gegen alles, was dich irgendwie zu dieser Sünde des Ehebruchs auch schon im Herzen verleiten könnte. Da muss man einfach eben die gefährlichen Dinge abschneiden und das kann letztlich bedeuten, dass man sogar die Internetverbindung kappt. Eben noch besser als das Auge rausnehmen. Ja? Aber eben muss selber wissen, wo sind Gefahren, wo muss man Umwege machen. Und eben die rechte Hand abschlagen, das heißt radikal gegen alles vorgehen, was irgendwie einen Anlass sein kann. Und das ist eine echte Hilfe. Und wir sehen, da möchte ich, bevor wir in die Pause gehen, noch ein letztes Beispiel von einem Mann, der so entschieden war. Und zwar Josef, schlagen wir auf, in 1. Mose Er war ja Diener in dem Haus von Potiphar. Und die Ehefrau von Potiphar war effektiv eine Gefahr. Liest jemand bitte noch vor, 1. Mose 39, Vers 7 und folgende.
Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte...
Das beginnt auch bei der Frau, mit den Augen. Nicht nur ein Problem beim Mann. Frau, Mann, mit den Augen fängt es an. Ja?
Und sie sagte, liege bei mir. Er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus kam, um sein Geschäft zu besorgen, als gerade kein Mensch von den Leuten des Hauses dort im Haus war. Da ergriff sie ihn bei seinem Kleid und sagte, liege bei mir. Er aber ließ sein Kleid in ihrer Hand, floh und lief hinaus. Und es geschah, als sie sah, dass er sein Kleid in ihrer Hand gelassen hatte und hinausgeflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses und sagte zu ihnen, seht, er hat uns einen hebräischen Mann hergebracht, Mutwillen mit uns zu treiben. Er ist zu mir gekommen, um bei mir zu liegen, aber ich habe mit lauter Stimme gerufen.
Ja, und dann kam er schließlich ins Gefängnis. Ja. Aber diese Entschiedenheit bei Josef ist echt vorbildlich. Und zwar hat er ganz klar gesagt, ich fürchte Gott. Gottes Furcht ist ein Schutz dagegen. Und wo es wirklich gefährlich wurde, da hat er die Flucht ergriffen. Und da könnte einer sagen, aber das ist ja nicht gerade mutig und männlich. Und genau das lehrt die Bibel, fliehen. 1. Korinther 6, können wir das noch aufschlagen, um das abzurunden. 1. Korinther 6, Vers 18. Wer liest das vor?
Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib.
Ja, danke. Also, fliehen ist ein klares biblisches Gebot. Die sündige Natur, die kann man nicht fliehen. Wenn man ins Kloster flieht, aus dem Alltagsleben heraus, ins Kloster, die böse Natur, die in uns wohnt, wie Paulus das sagt in Römer 7, die geht mit ins Kloster. Aber was bedeutet dann, flieht die Hurerei? Das heißt, Situationen, örtliche Situationen, die eine Gefahr sind, aus denen muss man sich durch Flucht, nicht durch Wegspazieren. Eben mit Energie und Überzeugung muss man sich da in Sicherheit bringen. Ja?
Was mich da wundert, dass ja bei Josef noch gar nicht das Ehegesetz gab. Er wusste das noch gar nicht.
Also bei Josef habe es das Ehegesetz noch nicht gegeben, doch. Das Ehegesetz gibt es seit der Schöpfung. Und zwar hat eben Gott, und das war Teil des Bundes mit Adam, hat Gott die Ein-Ehe eingesetzt. Ein Mann und eine Frau. Und das war also in der Schöpfungsordnung schon verankert. Damit war übrigens auch die Polygamie, die Vielweiberei, mehrere Frauen heiraten, war schon verurteilt, alttestamentlich, mit 1. Mose 1 und 2. Also Gott schuf Mann und Frau und er sagt, dass die zwei sollen ein Fleisch werden. Nicht die drei, sondern die zwei. Und das war also in der Schöpfungsordnung bereits verankert und das konnte jeder wissen. Der Erste, der das dann so durchbrach, mit Polygamie war dieser freche Lamech, der auch zum Mörder geworden war. Und hat sich zwei Frauen genommen. Der Name der einen war Ada, der anderen Zilla. Nicht wahr? 1. Mose 4. Also, das war eigentlich alles schon klar in der Schöpfungsordnung. Und die 68er, die haben genau diese Überzeugung von Josef lächerlich gemacht, verspottet. Ich will diese unflätigen Sprüche gar nicht wiederholen, die man damals nicht gelernt hat, aber die hat man einfach so gehört. Ja? Wenn einer quasi auf eine Ehefrau fixiert ist. Für sie war klar, Ehe, das ist Schnee von gestern. Wir sind frei, wir können alles. Ja. Und was haben die angerichtet, wenn man sieht, wie unsere Gesellschaft so zerstört und kaputt gemacht worden ist durch diese moralische Zersetzung? Schrecklich. Hätte man das genommen als verbindlich, was das Wort Gottes sagt, dann würde es auch in unserer Gesellschaft ganz, ganz anders aussehen. Ja, jetzt fahren wir weiter mit Vers 31. Das schließt also immer noch an das siebte Gebot, das in Vers 27 vorgestellt wird. Du sollst nicht Ehe brechen. Vers 31 führt der Herr weiter aus. Es ist aber gesagt, wer irgend seine Frau entlassen wird, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer irgend seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass sie Ehebruch begeht. Da müssen wir den Hintergrund dazu lesen in 5. Mose 24. Darf ich bitten, dass jemand vorliest, 5. Mose 24 ab Vers 1.
Wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet, und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat, und er ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, und sie ist aus seinem Haus gezogen und ist hingegangen und die Frau eines anderen Mannes geworden, wenn dann auch der andere Mann sie gehasst und ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, oder wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hat, dann kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht wiedernehmen, dass sie seine Frau sei, nachdem sie unrein gemacht worden ist. Denn ein Greuel ist das vor dem Herrn. Und du sollst das Land, das der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt, nicht zur Sünde verführen.
Hier haben wir ein Gesetz im Zusammenhang mit Ehescheidung. Wichtig, es ist ein Wenn-Dann-Gesetz. Wenn ein Mann so und so und einen Scheidebrief schreibt, es ist also nicht ein Gesetz, das sagt, ein Mann soll seine Frau entlassen, einen Scheidebrief schreiben, sondern wenn ein Mann heiratet und seine Frau entlässt und dann gibt Gott bestimmte Anweisungen, was da geschehen soll, um weiteres Übel zu verhindern. Das ist ganz wichtig im Alten Testament, das gibt es sehr oft, diese Wenn-Dann-Gesetze. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, das sind keine Wenn-Dann-Gesetze. Das ist ganz klar, absolut so. Aber dann gibt es eben manche Gesetze, die gehen von einer bestimmten Situation aus, aber es ist nicht so, dass Gott unbedingt das so möchte, was in dieser Situation beschrieben wird. Aber er sagt, wenn, dann so und so. Und das ist sehr wichtig, damit man eben die Sache nicht missversteht. Und im Judentum wurde dieser Abschnitt genommen, um zu sagen, Mose hat uns geboten, dass man einer Frau einen Scheidebrief schreiben soll. Wir können dazu noch aufschlagen in Matthäus 19. Das ist eine sehr wichtige Parallele zu Matthäus 5. Darf ich bitten, dass man hier noch liest von Kapitel 19, Vers 3 bis 10.
Da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn, Ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf? Und sprach: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da sprachen sie zu ihm: Warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie so zu entlassen? Er sprach zu ihnen: Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht, und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Da sprechen seine Jünger zu ihm: Wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es nicht gut zu heiraten.
Ja, bis dahin. Jetzt sieht man hier dieser rabbinische Denkfehler. Es sind Pharisäer, die da mit dem Herrn sprechen. Und sie wollen wissen, wie der Herr 5. Mose 24 auslegt. Darum sagen sie: Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder Ursache seine Frau zu entlassen? Und sie sagen eben in Vers 7, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und sie zu entlassen? Und der Herr sagt: Das ist ja gar nicht wahr. Wenn man den Text liest, wie wir das getan haben, da hat Mose nicht geboten, sondern gesagt: Wenn, so und so weiter. Und darum sagt der Herr in Vers 8, Moses hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Das ist nicht das Gleiche wie gebieten, gestatten. Darum habe ich in meiner Bibel die zwei Verben speziell mit einem Strich verbunden. Das ist der wesentliche Unterschied. Sie haben gesagt, er hat geboten. Nein, gestattet. Und jetzt ist Folgendes. Die Frage ist ja ganz typisch. Die Pharisäer sagen: Ist es erlaubt, einer Frau aus jeder Ursache seine Frau zu entlassen? Nun, wir haben in 5. Mose 24 gelesen. Vers 1. Weil er etwas Schamwürdiges an ihr gefunden hat, dass er ihr einen Scheidebrief schreibt. Und das war die große Diskussion unter den Rabbinern. Was bedeutet etwas Schamwürdiges? Was ist denn gemeint? Denn das wäre ja die Möglichkeit zu einer Ehescheidung. Und da gab es zwei Schulen unter den Pharisäern. Also die Pharisäer waren ja an sich eine strenge Schule, im Gegensatz zu den liberalen Sadduzäern. Aber da gab es zwei Schulen, eine strenge und eine liberale. Die liberale Schule von Hillel sagte: Etwas Schamwürdiges, das kann zum Beispiel sein, wenn eine Frau das Essen verbrennt. Ist schamwürdig, wenn eine Frau das tut, nicht wahr? Also, sie dachten das, nicht ich. Also könnte das ein Grund sein, irgendetwas. Und darum, sagen sie, kann man aus irgendeiner Ursache, also eben sogar eine Bagatelle. Und die Schule von Hillel sagt ja. Und dabei ist übrigens interessant, Hillel war ein Vorfahre von Gamaliel, dem Lehrer von Paulus, also Saulus damals. Er war also eher aus der nicht ganz strengen Richtung der Pharisäer. Ja, das für die, die meinen, Paulus sei so streng in seinen Briefen, weil er halt noch sehr pharisäisch war. Aber er kam übrigens von Hause aus aus der Tradition von Hillel. Die andere Schule war die von Schammai. Und die hat gesagt, etwas Schamwürdiges, damit ist gemeint Unzucht. Also außerehelicher Geschlechtsverkehr, Hurerei. Dann wäre es möglich, einen Scheidebrief zu schreiben. Nun, der Herr Jesus in Matthäus 19, haben wir gesehen, geht nicht direkt auf 5. Mose 24, sondern geht zuerst zurück auf die Schöpfung. Und er zeigt, was war von Anfang an. als die Schöpfung eben noch vollkommen war, da hat Gott die Ehe eingesetzt, und zwar ein Mann und eine Frau. Und übrigens interessant, in Vers 5 von Matthäus 19 sagt der Herr, Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhangen und es werden die zwei ein Fleisch sein. Das Zahlwort zwei benutzt hier der Herr in dem Zitat aus 1. Mose 2. Eben nicht drei, sondern zwei ein Fleisch. Und dann macht er klar, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Also die Ehe ist von Gott. Und wenn zwei Menschen sich heiraten, dann vollziehen sie das, was Gott in der Schöpfung eingesetzt hat als Ehe. Und damit sind sie von Gott zusammengefügt. Übrigens, ob die zwei, die heiraten, gläubig sind, oder ob sie Atheisten sind, oder ob sie Agnostiker sind, völlig gleich. Wenn sie sich heiraten, dann vollziehen sie das, was Gott in die Schöpfungsordnung hineingelegt hat, und damit sind sie von Gott zusammengefügt. Das ist ja wichtig. Es gibt nämlich Leute, und die nennen sich Christen, und die sagen, ja gut, mein Mann, ich habe das erst später gemerkt, aber das war absolut nicht der Richtige. Und wir passen überhaupt nicht zusammen. Also bei uns kann man gar nicht sagen, dass Gott uns zusammengefügt hat. Und darum habe ich ein Recht, mich von ihm scheiden zu lassen. Geht gar nicht. Auch wenn sie jetzt im Nachhinein das Gefühl hat, wir passen gar nicht zusammen. Es gilt für sie ganz grundsätzlich, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und das ist übrigens sehr wichtig. Sonst, man stellt sich vor, ein Ehepaar kommt zum Glauben, kommt in die Gemeinde und dann, ja, was habt ihr? Ja, wir haben nichts, etwas, wir sind verheiratet. Ja gut, aber ihr habt ja im Unglauben geheiratet. Ja. Aber diese Ehe ist gilt 100%. Da kann nichts in Frage gestellt werden. Ob das im Unglauben geschehen ist oder nicht, das hat damit gar nichts zu tun. Das hat zu tun mit der Schöpfungsordnung. Und da gilt, eine Ehe bedeutet, Gott hat zwei Menschen zusammengefügt und das soll der Mensch nicht scheiden. Und allein der Tod kann dieses Band dann auflösen. So steht es auch ganz klar in Römer 7, Abvers 1. Jetzt aber haben wir in 5. Mose 24 den Fall, wenn etwas Schamwürdiges gefunden, ergibt ihr einen Scheidebrief. Und der Herr Jesus erklärt hier in Matthäus 19, Mose hat nicht geboten, einen Scheidebrief zu schreiben, aber Mose hat euch gestattet wegen eurer Herzenshärtigkeit. Das heißt, wegen eures sündhaften Wesens, dass es eben möglich ist, dass eine Ehe so kaputt gemacht wird durch Unzucht. Da hat Mose gestattet, einen Scheidebrief zu schreiben, aber von Anfang an ist alles nicht so gewesen. Und dann sagt der Herr in Vers 9, Matthäus 19, 9, ich sage euch aber, dass wer irgend seine Frau entlassen wird, nicht wegen Hurerei, und eine andere heiraten wird, Ehebruch begeht. Da macht der Herr klar, also das mit dem verbrannten Essen, das geht überhaupt nicht. Es gibt eine Möglichkeit, die Bedingung ist aber im vollzogenen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Und da wäre es möglich, aber nicht, dass man dann scheiden müsste. Nicht wahr? Es gibt auch Versöhnung und Wiederherstellung. Und ich hatte sogar eine Klavierschülerin, die hat sich von ihrem Mann scheiden lassen. Beide sind untreu geworden. Und später haben sich beide bekehrt und haben sich nochmals geheiratet. Und jetzt funktioniert es. Unglaublich. Also sogar das gibt's. Aber die mussten sich wieder heiraten. Die waren geschieden. Ja, und der Herr sagt also, wer seine Frau entlässt, eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Weil dieses Eheband ist vor Gott weiterhin anerkannt. Und darum, wenn jemand eine neue Ehe eingeht, dann zerreißt er eben das Band. Aber der Herr sagt, es gibt eine Einschränkung hier. Wer irgendeine Frau entlassen wird, nicht wegen Hurerei, und eine andere heiraten wird, Ehebruch begeht. Also, wenn Hurerei da ist, da Dann begeht er aber nicht Ehebruch. Das heißt, in diesem Fall, eine Ehe aufgelöst wird aufgrund von vollzogener Unzucht, dann ist diese Auflösung vor Gott anerkannt. Und darum kann nicht gesagt werden, dass bei der Neuheirat die Ehe gebrochen wird. Das sagt der Satz, nicht wegen Hurerei. Und in Matthäus 5 sagt der Herr das auch, aber ein bisschen anders formuliert. Er sagt, wer irgendeine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass sie Ehebruch begeht. Also er sagt, ein Mann entlässt seine Frau und jetzt denkt sie, ich habe einen Scheidebrief, bin geschieden. Vor Gesetz ist die Ehe aufgelöst, jetzt habe ich ein Recht, wir zu heiraten. Und darum sagt der Jesus, wer seine Frau entlässt, so, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass sie Ehebruch begeht. Weil jetzt meint sie, ich bin frei, mich wieder zu verheiraten. Aber sie ist nicht frei. Aber er sagt, außer aufgrund von Hurerei. Das heißt, wenn er sie entlässt, aufgrund von Hurerei, und sie würde jemand anderen heiraten, dann kann man nicht sagen, er hat veranlasst, dass sie Ehebruch begeht. Weil dann die Auflösung vor Gott anerkannt ist. Ist ein Elend. Aber es ist anerkannt, das besagt der Text. Und was jetzt klar wird, der Herr Jesus bestätigt, dass die Schule von Schamai in diesem Punkt recht hatte. Nicht alles war falsch, was die Pharisäer gesagt haben. Sehr viel. Und der Herr prangert sie an vielen Stellen, werden wir sehen, gerade im Matthäus-Evangelium an. Aber hier bestätigt er, dass die Ansicht der Schule von Schamai, die war korrekt. Er hat das richtig ausgelegt. Schamwürdiges bedeutet Unzucht. Und jetzt muss man sich natürlich im Klaren sein, in Israel, da waren die Sitten natürlich nicht so verroht wie in unserer Gesellschaft. Und darum war das eben sehr häufig, dass eine Frau aus irgendeinem Grund entlassen war, und jetzt dachte sie, ich kann wieder heiraten. Aber da hat der Ehebruch keine Rolle gespielt. In unserer Gesellschaft ist ja das so allgegenwärtig, Ehebruch. Aber damals nicht. Also Israel war, obwohl das Niveau in den Evangelien, zeigt uns das Wort Gottes, Israel war da unten, aber unsere Gesellschaft, die ist da unten. Ja, absolut, ja, im Keller, aber so weit konnte ich jetzt da auch nicht runter. Das ist der Punkt. Und darum war das sehr oft so, dass eine Frau, die war entlassen, und wer die heiratete, beging Ehebruch. Und das ist auch der Grund, warum dann in Markus 10 und in Lukas 16 sagt der Herr Jesus, wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Aber dort ist die Ausnahmeklausel nicht erwähnt. In Markus 10 und in Lukas 16 nicht. Aber einfach der sehr verbreitete Fall, eine Entlassene wird wieder geheiratet, aber der Herr sagt, das ist Ehebruch. Das geht nicht. Aber hier sagt er ausdrücklich im Matthäus-Evangelium, und zwar, warum im Matthäus-Evangelium? Weil unter den Juden gerade diese Frage, Schamai oder Hillel, was ist korrekt? Das hat die Leute umhergetrieben. Und der Herr macht klar, so ist es richtig. Aber sehen wir, wie die Jünger von dem Denken damals, und das war Zeitgeist, so beeinflusst waren, dass sie wir haben in Matthäus 19 gelesen, dass sie sagen, ja, wenn die Sache so ist mit dem Heiraten, ist eigentlich besser, wenn man gar nie heiratet. Schrecklich, wenn man die Frau nicht entlassen kann aus irgendeinem Grund, dann ist das Risiko zu hoch. Aber das war eben die Beeinflussung des Zeitgeistes. Und wenn wir sehen, wie die Jünger in diesen 3 Jahren, in denen sie mit dem Herrn gegangen sind, wie die geformt wurden, man sieht, was die später verkündigen in der Apostelgeschichte und in den Briefen lehren, das ist eben nichts mehr von diesem Zeitgeist. Und so ist es eben auch für uns. Wir sind auch vom Zeitgeist dermaßen beeinflusst, mehr als wir meinen. Und wir müssen uns eben durchs Wort Gottes so verändern und korrigieren lassen, wie das die Jünger auch gemacht haben. Also so klärt der Herr diese Sache auf. Und dann geht er weiter in Vers 33 und legt aus, wie die Gebote in der Tora mit dem Schwören zu verstehen sind. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht fälschlich schwören. Du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Schlagen wir auf, 5. Mose 23. Und zwar liest jemand vor, Vers 21, und 22.
Dem Fremden magst du Zins auferlegen.
Verzeihung, habe ich das falsch gesagt? 23, Vers 21.
5. Mose 23, Vers 21.
Ach so, dann musst du zwei Verse weiter zählen, das ist eine andere Zählung. Ah. Wenn du dem Herrn deinen Gott.
Das ist 22. Wenn du für den Herrn, deinen Gott, ein Gelübde ablegst, sollst du nicht zögern, es zu erfüllen. Denn der Herr, dein Gott, wird es unbedingt von dir fordern und Sünde würde an dir sein. Wenn du es aber unterlässt, etwas zu geloben, wird keine Sünde an dir sein.
23.
Was über deine Lippen gegangen ist, sollst du halten und ausführen, wie du dem Herrn, deinem Gott, freiwillig gelobt hast, was du mit deinem Mund geredet hast.
Danke. Also, hier wird gesagt, wenn, dann, ja? Sieh dann, Wenn-Dann-Gesetz. Wenn du dem Herrn, deinem Gott, gelobst, oder ein Gelübde tust, es steht hier nicht, tu dem Herrn ein Gelübde. Das ist wichtig. Die Tora sagt nicht, man soll Gelübde tun, aber wenn man ein Gelübde getan hat, dann muss man es einhalten. Aber ganz wichtig, Vers 22 sagt, wenn du aber unterlässt, zu geloben, so wird keine Sünde an dir sein. Und genau da baut der Herr auf, und da muss man noch den Hintergrund kennen, zu seiner Zeit war es im Judentum sehr, sehr verbreitet, und zwar im Alltag, dass man alle möglichen Aussagen mit einem Schwur unterstrich. Und das gibt natürlich eine Inflation. Ja, dann heißt es, normalerweise, wenn ich Ja sage, heißt das nicht unbedingt Ja. Wenn ich Nein sage, nicht unbedingt Nein. Darum muss man sagen, ich schwöre, ja. Also das ist eigentlich das Problem der Lügner. Die müssen sagen, also wirklich jetzt, ich schwöre, das ist die Wahrheit, was ich sage. Lügner müssen schwören, ja. Aber sie lügen dann auch beim Schwören. Aber sie müssen ständig noch unterstreichen. Und der Herr sagt, dass das eine ganz üble Sache ist. Dieses ewige Schwören im Alltag. Und darum sagt er, Vers 37, es sei aber eure Rede. Ja. Ja, das heißt ja bedeutet ja und nicht jein. Ja, ja, nein, nein. Was aber mehr ist als dieses, ist als am Bösen. Warum spricht die Tora, das Gesetz, über das Gelübde? Nun, Gott hat diese Möglichkeit gegeben, des Gelübdes, aus verschiedenen Gründen. Aber ein Grund ist der, um den Menschen klar zu machen, dass wir die Zukunft gar nicht in der Hand haben. Wenn wir irgendetwas versprechen mit einem Gelübde für die Zukunft, dann tun wir eigentlich so, wie wenn wir die Zukunft in der Hand hätten. Aber wir wissen ja gar nicht. Was ist dann? Wo stehe ich? Wie steht es mit meinem Besitz? Wie steht es mit meiner Gesundheit? Und so weiter. Man geht eigentlich über sich hinaus. Und so war die Tora auch da ein Spiegel, um den Menschen zu zeigen, das Problem der Selbstüberschätzung. Ich war mit Denken an Jephtha. Herr, wenn du mir da hilfst, das Erste, was mir entgegenkommt aus meinem Haus, werde ich dir da bringen als ein Brandopfer. Und dann kommt er nach Hause und das Erste ist seine einzige Tochter. Kommt heraus, die hat so Freude, dass ihr Vater heimkommt. Muss man also sagen, das wäre eine Predigt wert, das Verhältnis Jephtha und seine Tochter. Diese Tochter war so überzeugt von ihrem Vater. Und das war für sie so grandios. Die kommt mit Freuden heraus, als er nach Hause kommt und er sagt, ich habe ein Gelübde getan. Und sie geht dann zu ihm und sagt, Vater, du hast es gelobt, du sollst es auch erfüllen. Und dann sagt der Bibeltext, und Jephtha vollzog das Gelübde an ihr. Aber es steht nicht, er hat sie geopfert, geschächtet. Er hat das Gelübde vollzogen. Und das Schöne ist, im Hebräischen, ein Brandopfer darbringen, heißt Leha'alot Ola. Das heißt wörtlich, machen, das hinaufgeht, die Hinaufsteigende. Haben Sie verstanden? Also zum Beispiel beim Friedensopfer, da würde man sagen, ein Friedensopfer schlachten. Mit dem Verb Zavach, das heißt schlachten. Aber beim Brandopfer sagt man, das Brandopfer aufsteigen lassen. Ola, Brandopfer heißt das Aufsteigende. Aber wörtlich, die Aufsteigende ist weiblich, Ola. Ja? Und Opfern heißt eben machen, dass hinaufgeht, die Hinaufsteigende. Und dann lesen wir, die Tochter Jephthas geht auf die Berge hinunter. Von Mizpah, das war ein ganz höher Punkt im heutigen Westjordanland, geht sie runter auf die tiefer liegenden Berge und dort beweint sie ihre Jungfrauschaft. Nicht, dass sie jetzt sterben muss, ihre Jungfrauschaft. Und dann kommt sie hinauf nach Mizpah und dort wird gesagt, Jephtha hat das Gelübde an ihr vollzogen. Er hat sie hinaufsteigen lassen, die Hinaufsteigende. Also ist auf Hebräisch ein wunderbares Wortspiel. Er geht völlig auf und er hat also einen Weg gefunden, wie er seine Selbstüberschätzung durch die Formulierung zurechtrücken konnte. Und so war diese Tochter von Jephtha bereit, ihr Leben in einer ganz besonderen Weise dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Und darum wollte sie dann nicht heiraten. Aber sie wurde nicht geschlachtet. Ja, wir sehen diese Problematik im Buch der Richter noch schlimmer später im Zusammenhang mit dem Stamm Benjamin. Da haben die anderen Stämme geschworen, wir geben unsere Töchter nicht dem Stamm Benjamin. Und dann, ein Stamm ist ausgerottet. Nur noch ein paar wenige. Und wir haben geschworen, wir geben unsere Frauen nicht. Was sollen wir tun? Es ist doch bald ein Fest in Shiloh. Und dann sagen wir den Benjamiten, sie sollen unsere Töchter rauben. Und das wurde dann so gemacht und die haben die Töchter geraubt und sie haben sie schließlich nicht gegeben. Und so wurde das Gelübde umgeformt. Aber diese Beispiele zeigen, es ist eigentlich Vermessenheit darin, wenn wir über die Zukunft mit einem Gelübde verfügen. Und darum, sagt der Herr, schwört überhaupt nicht. Das sollte man doch jetzt gelernt haben aus dieser langen Zeit des Gesetzes. Wir sind gar nicht fähig, die Garantie für die Zukunft zu übernehmen. Das kann nur der Herr. Darum, er ist gewisslich treu. Was er zusagt, das hält er, gewiss. Aber für uns bringt das unüberbrückbare Probleme. Und dann gab es noch einen Trick im Judentum. Man hat gesagt, es kommt darauf an, wie man schwört. Wenn man etwas schwört beim Himmel, dann ist es nicht das gleiche, wie man schwört bei Gott. Und darum gab es dann wurde das dann anders beurteilt, nicht so schlimm, wenn man geschworen hat beim Himmel oder bei der Erde. Und der Herr sagt, das ist völlig unsinnig. Und er widerlegt das, er sagt, schwört überhaupt nicht, Vers 34, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron. Ihr schwört letztlich doch bei Gott, wenn ihr sagt Himmel. Das kann man nicht so umgehen. Noch bei der Erde, denn sie ist seine Füße Schemel. Also er schwört auch bei Gott, auch wenn ihr sagt, ich habe nur bei der Erde geschworen. Noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Ja, und der große König ist nach Jesaja 9, Vers 6 und 7, El Gibor, der starke Gott. Also wenn man bei Jerusalem schwört, schwört man eben auch bei Gott. Und dann sagt er auch, noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein Haar weiß oder schwarz zu machen. Wirklich unfähig. Ja, außer färben, aber das ist ja nicht das, was gemeint ist. Eben, wir können nicht machen, dass echtes Schwarz kommt oder echtes Weiß. Wir haben es nicht in der Hand. Und wenn wir nicht schwören, dann zeigen wir damit, dass wir eben uns bewusst sind, wie begrenzt wir sind. Jetzt könnte jemand ein Problem bekommen, ja, wie ist es dann, wenn ich vor dem Staat in bestimmten Situationen aufgefordert werde, ein Gelübde abzulegen. Ja, dann haben wir nämlich das Beispiel bei dem Herrn Jesus. Als er vor dem Hohenpriester Kaiaphas stand, da sagt er in Matthäus 26, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus seist. Bis dahin hat der Herr immer geschwiegen. Und dann antwortet er und sagt, du hast es gesagt. Das heißt, ja, ich bin der Messias. Du hast es gesagt, das ist im Griechischen eine Ausdrucksweise, um zu sagen, jawohl, das ist es. Warum hat er gesprochen? Weil in 3. Mose 5 steht, wenn man die Stimme des Schwures hört, und zwar ist das der Schwur des Richters, der den Angeklagten unter Schwur stellt, dann muss man antworten, sonst wird man schuldig und müsste ein Schuldopfer bringen. Und darum hat der Herr dabei einem amtlichen Schwur hat er das anerkannt und hat gesprochen. Und so ist es auch, wenn wir aufgefordert werden würden, in bestimmten Zusammenhängen vor dem Staat ein Gelübde abzulegen, zum Beispiel in der Schweiz, die Bundesräte, wenn sie vereidigt werden, die schwören bei dem Drei-Ein-Gott. Also im Normalfall. Man kann auch so gottlos sein, dass man das verweigert. Aber das ist etwas anderes. Also der Herr meint hier eben dieses im Alltag das Wort unterstreichen. Und zweitens meint er auch eben dieses, ich habe die Zukunft in der Hand. So wie ein Jephtha und so wie die Stämme Israels. Das geht nicht, aber vor Gericht, ja. Und zwar nach dem Beispiel, wie der Herr das auch anerkannt hat. Das war ja zum Beispiel ganz wichtig nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hatten viele Ehepaare keinen Nachweis mehr, dass sie verheiratet sind. Und das war noch eine andere Gesellschaft als heute, ja? Das war nicht möglich, dass man zusammenlebt, wenn man nicht verheiratet ist. Und was ist mit all diesen Ehepaaren aus dem Krieg? Die hatten keine Papiere mehr. Ich war es. Ich geheiratet habe, also ich, wir beide, meine Frau und ich, da haben wir zuerst Ja gesagt und der Beamte hat erklärt, jetzt ist die Ehe vollzogen. Also der mündliche Bescheid war die Ehe. Und dann haben wir unterschrieben, das war nur noch die Bestätigung von der bereits vollzogenen Ehe. Und dann wurde das als Mikrofilm archiviert. Und wir haben sehr gute Plätze in der Schweiz, um sogar schlimme Bomben zu überleben. Ja? Und vielleicht nach einem Krieg über die Schweiz könnten wir dann einen Mikrofilm hervorholen. Ja, wir sind geheiratet. Aber was mit denen, die das nicht konnten nach dem Zweiten Weltkrieg? Da haben wir gesagt, ihr müsst schwören. Die mussten also Eides stattlich erklären, dass sie verheiratet sind und dann wurde ihre Ehe staatlich anerkannt. Das ist natürlich etwas ganz anderes. Und da ging es auch nicht darum, etwas für die Zukunft zu behaupten. Ich werde das und das und das machen, sondern es ging darum, zu erklären, das haben wir gemacht. Vor Gott sage ich das. Ja, und dann geht es weiter in Vers 38. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wer irgendwie auf deinen rechten Backen schlagen wird, dem biete auch den anderen dar. Nun, so steht es in 2. Mose 21. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Vers 23. Wenn aber Schaden geschieht, so sollst du geben. Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Strieme um Strieme. Da haben schon viele Gottlose über die Bibel gespottet. Das ist ja archaisch. Ja? Hand weg, nochmal die Hand weg. Zahn raus, nochmal Zahn raus. Nein, was hier ausgesagt wird, ist dieses. Der Richter in Israel darf nicht eine Strafe verhängen in unverhältnismäßigem Maß für etwas, was getan worden ist. Nicht jede Untat ist auf gleicher Stufe. Und darum ist die Strafe, die man verhängt, muss dem entsprechen, was getan worden ist. Das ist gerade das Problem des Islams. Eine Hand abhacken für einen Diebstahl. Natürlich ein Diebstahl schlimm. Aber Hand abhacken, das ist überhaupt nicht in einem Verhältnis zur begangenen Tat. Ja? Und ja, Aldi war weg. Natürlich ist das ein Unrecht, wenn man Aldi einfach sowas mitlaufen lässt. Aber eine Hand abhacken ist nicht entsprechend dieser Tat. Und so wird hier gesagt, Zahn um Zahn. Man darf nicht eine Strafe verhängen, die schlimmer ist als das, was man getan hat, jemandem einen Zahn ausgeschlagen. Aber das bedeutet einfach, dass das Strafmaß muss verhältnismäßig sein. Das ist der Punkt. Aber jetzt das Problem für den Alltag. Es gibt Leute, die leben im Alltag zivilrechtlich, wie wenn sie das Strafgesetzbuch unter der Hand haben. Ja? Der Nachbar verhält sich so, ich gehe vor Gericht. Und alles, die wollen immer Gerechtigkeit. Die sind gerechtigkeitsversessen, ganz arme Leute. Die können nicht schlafen, die sind unruhig, die sind verbittert. Ja, im Alltagsleben ist es ganz wichtig, dass man sie beleidigt, vielleicht gar nicht gewollt, das auch noch, ungewollt. Oder jemand sagt nicht guten Tag und hat nur dem neben mir guten Tag gesagt. Oh. Über diese Dinge muss man hinweggehen. Und wenn man ständig kämpft, ja, das war nicht recht. Ich muss mit den Ältesten sprechen, mit dem zusammen. Ach, Armer. So viele Dinge müssen wir nicht strafrechtlich anschauen, sondern eben mit Nachgiebigkeit. Und da sagt der Herr Jesus, widersteht nicht dem Bösen, sondern wer irgendwie auf deinen rechten Backen schlagen wird, dem biete auch den anderen dar. Ja? Und das ist auch ganz wichtig, wenn etwas strafrechtlich begangen wird, dann können wir aber nicht zivilrechtlich sagen, ja du, ich nehme das nicht so tragisch. Also wenn, jetzt ein krasser Fall, Tochter wird ermordet, dann, wenn man Dinge weiß und das dem Staat nicht meldet, dann macht man sich schuldig vor dem Staat. Da kann keiner sagen, ja ich vergebe und nein. Das ist strafrechtlich und das muss gemeldet werden. Da kann man nicht einfach Dinge verschweigen. Und da sind ja in unserer Gesellschaft viele schlimme Dinge, die sind einfach verdeckt worden, die aber strafrechtlich von Belang wären. Aber der Herr sagt eben, dass wir uns als Christen, eben als Nachfolger des Herrn Jesus, eben so verhalten, dass wir Nachgiebigkeit zeigen und nicht ständig auf ein Recht uns berufen. Und darum sagt ihr, wer dir auf den Backen schlägt, den anderen auch. Das ist Nachgiebigkeit. Nicht, jetzt habe ich einen Grund, jetzt kann ich, jetzt, das ist jetzt handfest gewesen. wirklich handfest. Aber wir sehen, wie der Herr Jesus das ausgelebt hat. Er war vor Kaiaphas und ein Gerichtsdiener schlägt ihm ins Gesicht. Wie hat der Herr Jesus reagiert? Er hat ihm gesagt, wenn ich Unrecht getan habe, dann sag es. Wenn aber nicht, was schlägst du mich? In Würde hat er die Sache klargestellt. Ja? Und so sagt der Herr hier eben wie den anderen da, nachgiebig sein, nicht auf das eigene Recht bestehen. Und das ist auch ein Grundsatz in der Gemeinde, ganz schwierig, ganz wichtig, um Schwierigkeiten übergehen zu können. 1. Korinther 6, und das hat mir auch schon oft geholfen. Paulus macht den Vorwurf, dass die Korinther miteinander vor das weltliche Gericht gingen. Aber das müsste in der Gemeinde geklärt werden, sagt er. Das ist eine Schande, dass die Gemeinde das nicht mal klären kann. Und dann sagt er 1. Korinther 6, Vers 7, es ist ja nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lässt ihr euch nicht lieber übervorteilen? Aber ihr tut Unrecht und übervorteilt. Und das, Brüder. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Und wenn man einfach über Dinge hinweggehen kann, wenn man das nicht kann und man merkt, da ist eine Bitterkeit da, dann muss die Sache geregelt werden, zwischenmenschlich. Das kann man nicht einfach übergehen. Aber manche Dinge merkt man, ich kann darüber hinweggehen. Und ich kann dieses Unrecht so einstecken. Aber eben, das darf nicht strafrechtlich relevant sein, wo man vor dem Staat sich schuldig machen würde, wenn man nicht spricht. Und das ist sehr wichtig, wenn es um kriminelle Taten geht, dann muss man sprechen, muss man das Schweigen brechen. Aber es gibt Dinge, die kann man so übergehen und man hätte vielleicht ganz viel Porzellan zerschlagen, wenn man das sauber juristisch bis zum Schluss hätte durchziehen wollen. Und so lehrt der Herr, wie wir uns im Alltag mit den Menschen in unserer Umgebung gegenüber verhalten sollen und natürlich auch grundsätzlich in der Gemeinde untereinander. Ja, ich würde sagen, die Zeit ist abgelaufen und wir fahren nächstes Mal weiter ab Vers 43.